Hallo und herzlich willkommen zur dritten, reichlich verspäteten Folge über Pop. Dieses Mal mit mir, Jörn Thesen und Fabian Thomas. Wir sprechen über das neue Radiohead-Album, das aktuelle Album von Weezer. Fabian stellt zwei Filme vor, nämlich Der Nachtmahr von Akis und die Literaturverfilmung Remainder. Dazwischen artet ein kleiner Exkurs zum Thema Spoiler etwas aus. Darin enthalten sind minimale Spoiler bezüglich Breaking Bad und The Sopranos. Ich denke aber, dass das unbedenklich ist. Wer da empfindlich ist, solle einfach bitte vorspulen zu Minute 44, sobald das Thema anfängt. In diesem Sinne viel Spaß und los geht's. Okay, dann legen wir mal los mit unserem bunten Themen-Potpourri und fangen an mit Musik. Und zwar, Fabian, wie findest du denn das neue Radiohead-Album? Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht so richtig angehört.
Ah, du hast es noch nicht angehört? Also nee. Wie kann das denn sein?
Soll ich dir mal kurz was dazu sagen, wie ich zu Radiohead stehe? Also ich habe jetzt nichts gegen Radiohead, aber für mich ist Radiohead die OK Computer. Und weißt du was? Da rächt sich, dass ich meinem Handy beigebracht habe, auf den Namen des Albums, was ich gerade gesagt habe, Google anzumachen. Also statt auf okay Google, reagiert mein Handy auf den Titel
okay von Computer.
Album. Ja. Das okay, deswegen hat es jetzt gerade was gesagt.
Lassen wir drin.
Ja, das funktioniert wunderbar, die Spracherkennung funktioniert. Die OK Computer, das ist das einzige Album, das ich irgendwie rauf und runter höre und so hier Kid A und Amnesiac und dann alles, was danach habt ihr in Rainbows, habe ich dann noch gehört, weil es die auch gratis gab, aber die King of Limbs habe ich auch kaum gehört und irgendwie so hatte ich nie so ein enges Verhältnis zu Radiohead.
Ich erinnere mich dran, ich habe dir mal eine B-Seiten-Compilation gemacht und glaube ich gebrannt vor Ewigkeiten so oder mal als MP3 gegeben. Da habe ich aber, glaube ich, nie ein Feedback drauf bekommen. Also das waren so echt so meine Best-of-Radiohead, so Non-Album-Tracks. Aber da habe ich schon gemerkt, ja, okay, Jörn, Radiohead, da ist nicht viel zu holen. Vielleicht habe ich das auch noch irgendwo rumfliegen. Aber das wäre nochmal so ein Griff in die Archivkiste wert. Aber ich finde, dieses neue Album ist so gut, dass man tatsächlich von einem, also man kann alles, was vorher war, man kann jetzt nicht alles, was vorher war, vergessen, aber man kann wirklich sagen, das ist ein neues Kapitel in der Bandgeschichte. Wobei andererseits die Fans, die eingeschworenen Fans sagen, wow, ist das jetzt der Abschiedsgruß so, sie haben so lange gebraucht, LP9, wie das Codewort ja heißt, so wann kommt endlich LP9 und dann war es endlich da. Und
was hat denn
so,
LP9, hat das irgendeinen Bezug
also das
zu der...
Also die neunte LP sozusagen.
Ja, das habe ich verstanden, aber hat das irgendwie, wurde das irgendwo... prophezeit, dass das die letzte sei, oder was?
Ja, es gibt halt krude Theorien, aber das wird von der Band wird weder was bestätigt noch irgendwas auf irgendeine Art und Weise kommentiert. Das ist einfach so, also die Radiohead-Fans sind auch sehr berüchtigt, muss ich sagen. Es gibt ja diverse Foren, wo die sich tummeln und dann auch alle möglichen Bootlegs auswerten, B-Seiten, geheime Botschaften, die irgendwie auf die Vinylplatte eingeritzt sind, lesen. Und Radiohead bedient das natürlich ein bisschen, indem die auch damit spielen und damit auch so ihre Fans binden, aber im Prinzip ist, wenn man jetzt davon mal absieht, also wenn man sich das Album anschaut, anhört, was ja auch einfach relativ schnell unkommentiert auf der Website erschien, so Our Album is Ready, nach diesen beiden Burn the Witch und Daydreamer, nachdem diese beiden Singles so relativ schnell auch hintereinander rausgehauen wurden. Und dann war das Album einfach da. Und dann war es auch nicht mehr so dieses wie bei In Rainbows oder wie bei King of Limbs, so dieses Pay What You Want oder du kannst es einfach.
Aber die haben das nur über die Webseite vertrieben?
Es war am selben Tag, wie es angekündigt wurde. Es gab so ein paar Tage, bevor es erschien, so die Meldung, ja, am 8. Mai kommt's. Das war so ein Sonntagabend. Und dann war es relativ zeitgleich, auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben. Das ist wahrscheinlich dann, weil Radiohead so diese Band ist. Die haben es geschafft, dass es relativ zeitgleich bei iTunes und bei Amazon war.
Ja, okay. Also
du konntest quasi auf die Minute das Album sofort bei Amazon kaufen.
Das ist ja heutzutage
9,99 Euro.
Interessanter ist, dass es nicht geleakt worden ist. Dass es halt auch nicht vorher rausgekommen
ist. Es gab keinen Leak, genau. Also die Band hat wirklich dann, also mit dem Producer Nigel Godrich wahrscheinlich zusammen, einfach so das unter Verschluss gehalten. Niemand sonst.
Ja gut, dass sie das Album aufgenommen haben, war ja wohl klar, weil die Singles ja auch kamen. Nee, aber das ist ja heutzutage über digitale
Kopien ist das ja kein Problem, Sachen digital zu veröffentlichen. Ich meine, selbst Platten erscheinen ja teilweise weltweit gleichzeitig, aber so digital, so wie Filme, ist ja auch heutzutage einfacher, dass die weltweit zu gleichen Zeiten erscheinen.
Ja, man muss glaube ich schon einen gewissen Stand haben, um jetzt zu sagen, so, liebe Amazon, bitte sperrt das so bis dann und dann, dann wollen wir, dass es frei ist. Aber es ist technisch, ist es auf jeden Fall kein Problem. Ja, also ja. Es ist auch interessant, es wurde nicht über die Webseite vertrieben, es wurde halt direkt, also so weit sind sie dann doch auch, haben sie sich doch den Märkten angenähert. Es war nicht Self-Release, komplett alles auf eigene Regie, sondern halt dann einfach in den einschlägigen Stores und dann war das Album einfach da und die Leute haben es gefeiert. Ja, sowohl die harten, eingeschworenen Fans haben es gefeiert, als auch so, soweit ich es jetzt gesehen habe, so Pitchfork, Rolling Stone, NME, die ganzen Musikseiten.
Ich kann dir auch verraten, warum ich es noch nicht gehört habe. Ganz einfacher Grund, es war bei Amazon und es war bei iTunes, es ist nicht auf Spotify. Und ich bin ja so ein Blutegel, dass ich irgendwie alles mitnehme, was ich für meine 9,99 Euro oder was ich 10 oder 9 Euro, was auch immer, ich bezahle, streamen und vorübergehend in meiner Bibliothek speichern kann. Und was da nicht erscheint, das geht teilweise unter meinem Radar durch. Beziehungsweise ich habe die zwei Singles, habe ich mir in meine Favoriten-Playlist gesetzt, habe es auch zweimal gehört, fand ich auch nicht schlecht. Jetzt, wenn ich so die Beschreibung des Stils höre, lese ich hier mit Drum Machines und kombiniert mit Akustikgitarre und ich weiß nicht was, das könnte mir auch gefallen, aber ich muss sagen, diese ganze Kid A, Kid B, in Anführungsstrichen, Amnesiac-Phase und so weiter, das war mir irgendwie zu anstrengend. Mir war, also ich fand halt, dass die Okay kommen, jetzt hätte ich fast wieder den Titel gesagt, also dass dieses Album, das benannt ist nach dem Ausspruch aus Per Anhalt durch die Galaxis, dass so der Sweet Spot war, also dass quasi so vor dem, also es war ja nie Britpop, was die gemacht haben vorher, aber ich meine schon vor dem mehr so dem Standard Rock in Anführungsstrichen von den vorherigen Alben, wo halt auch wo aber auch jede Menge coole Songs drauf waren, also das ist auch so, da habe ich lauter so Einzeltracks, wo ich immer gedacht habe, ach ja stimmt, das ist ja noch irgendwie viel älter, also jetzt irgendwelche Creep oder Just,
also ich habe jetzt, ich habe mir die komplette Diskografie aufs iPhone geladen, höre die ständig rauf und runter und es ist, also man merkt richtig die Entwicklung. Ich meine, klar, dass sie halt am Anfang so ein bisschen dieses laute Gitarren- und Grunge-Ding gemacht haben mit Pablo Honey und dann The Bands, da wurden sie dann so diese, wurden sie dann die großen, kamen die großen Hymnen schon, da waren ja so Street Spirit, Fake Plastic Trees.
Das
haben so die Zeit,
Fake Plastic Trees ist auch so ein Album, dass ich so ein Titel, den ich irgendwie eher mit einer späteren Phase verbunden hätte. Aber
da wurden sie dann
High
irgendwie
and
Dry
so ist ja auch sowas, was ich auch
High
total
and
vergessen habe.
Ja, und das waren Songs, auch die auch auf Soundtracks ausgeschlachtet wurden, auf Romeo und Juliet.
Romeo und Juliet war gleichzeitig mit der Okay Computer. Da war nämlich hier Exit Music vorher Film, das haben die ja extra für Roman und Juliet geschrieben.
Genau, genau.
Aber hatten den Deal mit Baz Luhrmann, dass das nicht auf dem Soundtrack erscheint. Stattdessen war dann Talkshow-Host auf dem Soundtrack.
Also das war so diese Phase. So, da haben sie sich immer weiter zu wirklich diesen richtigen krassen, also richtig gute Rocksongs und hymnische Balladen und so. Und die Presse hat mitgezogen. Dann kam so dieser große Backlash, besser gesagt, Kid A, so, wir verweigern uns allem.
Ja, das war doch
wir machen auch jetzt nur noch so Art Music.
Aber dann
und
war das,
Amnesiac.
Das war doch auch alles dann so. Ah, nee, das war dann. Ach, die habe ich noch ganz vergessen. Es gab ja noch die Hail to the Thief. Das war dann noch irgendwie so pseudo oder quasi subversiv und politisch, oder? Da bilde ich mir das noch.
Ja, genau. Das war dann so nach Amnesiac. Und dann kam nach Amnesiac noch ein Live-Album auch aus dieser Phase. Und dann hatten sie das so ein bisschen durch. Und dann haben sie mit Hail to the Thief nochmal so, sind sie wieder in Richtung Song gegangen auf jeden Fall. Ist auch das Album, was sie am schnellsten aufgenommen haben, in wenigen Wochen. Ist im Jahr 2003 erschienen. Und da, ich meine, Hail to the Thief ist halt natürlich eine Anspielung auf Hail to the Chief.
Ja.
Bezieht sich alles auf George W.
Das hatte ich mir so in Erinnerung. Ich war aber nicht mehr sicher. Das hatte ich mir so in Erinnerung.
Das ist ein US-Politik, also so Irak-Kriegsalbum.
Das hatte ich mir auch so, okay, dann war das also so 2003 wahrscheinlich. Ne?
Das schert auch da so ein bisschen raus, tatsächlich. Mhm. Ja.
Aber das neue Album ist, ich muss auch sagen, die In Rainbows hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, aber das ist ja auch schon wieder 9 Jahre her, sehe ich.
Genau, ich meine, In Rainbows war 2007, 2008 so um den Jahreswechsel rum. Dann noch King of Limbs, aber halt, was auch 8 Songs und irgendwie, das habe ich wenig gehört. Das ist so ein bisschen auch ein Album, wo, glaube ich, nicht viel von hängen bleibt. Umso stärker ist jetzt hier A Moon-Shaped Pool, hat deutlich Anleihen an In Rainbows, finde ich. Die Songs sind federleicht, noch eine Spur softer und leichter, aber also im positiven Sinne absolut federleicht produziert als in Rainbows, was teilweise auch schon so sehr ätherische Momente hatte, ohne halt dieses Ganze, diesen Ballast, den man bei Kid A hat und dieses so ein bisschen auch
Okay.
so, diese Verzweiflung, dieses, oh, ich bin so 20th Century freaked out und es ist alles, I want to go to sleep, so wie es auch noch bei Hail to the Thief hieß. Oder Idiotech, so auch so diese ein bisschen so diese Paranoia mit so wirklich mit so harten Beats gespielt. Das war alles so diese Kid A und Amnesiac-Phase. Und jetzt, also sie haben sich irgendwie so ein bisschen wieder freigeschwommen, sie haben einfach wieder neue Songs aufgenommen, aber auch sehr verspielt produziert. Und wenn man diese beiden Songs Burn the Witch und Daydreamer hört, hat man schon so eigentlich die beiden Extreme des Albums. Also es ist ein bisschen so mit vielen, so, also mit vielen Streichern arbeitet es. Also dann ist es so wie bei Burn the Witch, wo dieses Arpeggio, das hat so ein bisschen den Drive und dann ist so Daydreamer total reduziert, einfach nur Klavier, wo dann immer mehr so ein bisschen so dann Schichten kommen und dann sich so ganz organisch entwickelt. Es ist ein Song drauf, Full Stop, der so ein bisschen am ehesten in so eine elektronische Richtung, in so eine, ja, Elektro, so ein bisschen so mit einem Beat auch funktioniert. Dann ist so die das Herz des Albums, wie ich finde, bilden so Identikit und The Numbers, die beide extrem so ein bisschen so mit Beat, aber auch mit das eine mit Chor, was glaube ich vorher noch nie gab, so, und das andere auch mit einem sehr, sehr eleganten und sehr majestätischen Streichereinsatz arbeiten. Und dann fadet so ein bisschen aus. Also der Schluss, da schalte ich immer schon so ein bisschen ab. Wobei es also auch, da haben dann wieder die Fans so in ihren Sweet Spot, um das Wort auch mal zu benutzen, erreicht, weil halt dann das Album endet mit True Love Awaits. Ein Song, den Tom York 1996 oder noch früher geschrieben hat, wurde immer wieder versucht, angeblich, also so die Legende, immer wieder versucht aufzunehmen. Er hat es nie richtig geschafft oder die Band war nie mit der Produktion zufrieden. Es gibt eine Live-Aufnahme auf I Might Be Wrong, dem Album, was nach Kid A und nach Amnesiac erschienen ist, also das Live-Album.
Ah, so, ja.
Da ist es auch nur mit Piano und hier ist es ja so fast ähnlich, noch ein bisschen mehr laid back, so eher Synthesizer und ist halt so das Geschenk. Und da waren die Fans glücklich. Und da war, glaube ich, auch der Moment, wo die Fans gesagt haben, wow, sie haben uns jetzt noch mal so ein Geschenk gemacht. Wann können wir noch mal sowas erleben? Oder ist jetzt,
Ich finde das jetzt auch
war es
lustig,
jetzt das?
dass der Song gerade so heißt, True Love Waits, und dann mit der Story, dass das so eine lange Leidensgeschichte war, dass quasi Tom York auch auf seinen eigenen Song gewartet hat und dann ist er jetzt irgendwie nach 20 Jahren oder 21 Jahren erschienen.
Also ich bin Fan. Ich finde es gerade, also sie machen so, sie haben, also das war auch ein bisschen lachhaft, sie haben so im Vorhinein des Albums ihre ganzen Social Media Accounts gelöscht, so bei Facebook, bei Twitter, alle
Ja,
Postings
das war
und
halt so
alles
ein
weiß gemacht.
PR-Stunt quasi.
Also ja, und dann sind sie jetzt bei Instagram sehr aktiv, posten in unregelmäßigen Abständen Artwork aus dem Album und dann haben sie Regisseure darum gebeten, so kleine Vignetten zu erstellen zu mehreren Songs, was aber ein bisschen auch, was ich auch nicht so besonders toll finde und nicht so feiere, weil es immer nur so 30-Sekunden-Samples sind, anstatt dass man nochmal ein ordentliches Musikvideo macht, weil Burn the Witch, Daydreamer haben beide eigentlich, wie ich finde, sehr, sehr gute Musikvideos. Das eine
Sorry,
mit
wenn
diesen
ich klug scheiße, ich habe
Knetfiguren.
einen Spickzettel liegen. Der Song heißt Daydreaming.
Daydreaming,
Ja.
ja, genau, ich korrigiere mich. Und da läuft Tom York durch die Türen durch, so und dann endet am Schluss in einem Berg, in einem Lagerfeuer, vor einem Lagerfeuer, besser
Ja,
gesagt.
wunderbar. Also ich bin, glaube ich, jetzt angefixt genug, dass ich mir mindestens die beiden Singles nochmal anhöre und mir eventuell das Album auch gleich kaufe. Wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, einen Song, den du am ehesten jetzt, wo du jetzt reinhören würdest als kleine Kostprobe, welcher Track wäre das für dich?
Identikit auf jeden Fall.
Identikit.
Ja. Und ich sag nur das Stichwort: Broken Hearts, make it rain.
Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts, make it rain. Broken hearts,
cool. Dann machen wir jetzt Weezer, ne?
Ja, genau. Jetzt geht es nämlich jetzt weiter mit Bands, die es irgendwie seit gut 25 Jahren gibt oder die aus den 90er Jahren übrig geblieben sind. Nämlich Weezer, die, jetzt muss ich mal kurz gucken, in einer ähnlichen Regelmäßigkeit, würde ich fast sagen, Platten veröffentlicht haben wie Radiohead. Und zwar das ist sogar schon das 10. Studioalbum von Weezer, das dieses herausgekommen ist. Lustigerweise am 1. April erschienen. Das sogenannte Weiße Album ist natürlich ein bisschen problematisch. Es gibt dann nur mal ein berühmteres weißes Album in der Geschichte der Popmusik.
Ja.
Und ich muss sagen, das ist das erste Weezer-Album seit wahrscheinlich 20 Jahren, das ich richtig gut finde. Also ich muss dazu sagen, ich finde, ich habe zu Weezer ein engeres Verhältnis als zu Radiohead. Bin aber auch jetzt kein so ein Hardcore-Fan. Also zum Beispiel irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Pinkerton wird von allen so super hoch gelobt. Mhm. Ich habe das Gefühl, mir hat schon immer das blaue Album besser gefallen als die Pinkerton. Mhm. Und dann, das ist so lustig, das war ja eigentlich nur eine relativ kurze Zeit, bevor dann das grüne Album 2001 kam, mhm. Wo dann Hashpipe und All in the Sun drauf war, die dann nochmal so eine ganz neue Generation, in Anführungsstrichen, von Fans, glaube ich, Weezer beschert hat, auch neue Gipfel der Popularität. Wobei viel größer als Buddy Holly bei Windows 95 das Musikvideo auf jeder Version von Windows 95
Klassiker,
hat jeder dieses Musikvideo dabei gehabt. Ja,
ich habe dieses Video auch eingebrannt in meinen Kopf, in mein Gehirn.
Ich auch, und das ist so lustig, weil ich kannte natürlich Happy Days nicht.
Oder niemand kannte das, glaube ich.
Genau, das war in Deutschland Happy Days, niemand im Begriff. Mhm. Aber dieses Musikvideo, das halt eben Bilder aus Happy Days. Aber ich will ja eigentlich
über das neue Album reden. And please, try the fish.
Ja, das neue Album heißt halt einfach nur Weezer und hat ein überwiegend weißes Cover, aber nicht einfarbig. Und zwar ist da so ein relativ ausgewaschenes, überbelichtetes Foto von der Band. Also ist auch die Band selber, sehe ich gerade, drauf. An so einem Strand vor so einem Rettungsschwimmer Ausguck. Knackige 35 Minuten nur kurz. Und das ist so ein bisschen so ein Konzeptalbum. Also das hätte eigentlich auch irgendwas mit California heißen können. Und es ist so ein bisschen so ein Beach Boys-Album von Weezer.
Finde ich nicht schlecht. Beach Boys?
Es ist allerdings mehr so, also jetzt kein Pet Sounds Beach Boys-Album, sondern mehr so frühe Beach Boys-Album. Also es ist so, Rivers Cuomo setzt sich so ein bisschen mit seiner Heimat Kalifornien auseinander. Auch wenn er selber irgendwo von der Ostküste ursprünglich kommt, aber jetzt schon seit Ewigkeiten in Kalifornien lebt. Und damit setzt sich halt eben das so ein bisschen auseinander. Und letztes Jahr gab es schon kurz zu den vielen, vielen Alben, die Weezer irgendwie in den letzten
Die haben eine unglaubliche Produktivität.
Genau.
Die waren zwischendurch immer mal wieder kurz weg und dann aber sofort wieder
da. Ja, die waren eigentlich dadurch waren die nie so richtig weg. Also das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte, Weezer waren weg, war zwischen der Pinkerton und dem grünen Album, weil das waren so 5 Jahre oder so. Aber danach haben die so gefühlt alle 2 Jahre ein neues Album rausgebracht. Und jedes Mal waren 2, 3 Lieder drauf, die okay waren. Und der Rest war irgendwie, hat man gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Also.
Und ich glaube auch, also um jetzt den Vergleich zu Radiohead zu ziehen, sie haben auch eine sehr treue Fanbase, oder?
Ja, glaube ich auch. Aber ich weiß nicht genau, wie weit man das versteht, weil Weezer war halt irgendwie immer, ich will nicht sagen, also ich fand Weezer immer halt zugänglicher. Weezer war auch immer eine Radioband. Und
ja,
war
definitiv. Immer, also die haben, das Weezer, ist komplett Weezer andere, war immer Popmusik. Komplett anderes Musikgebiet. Aber ich glaube, es gibt da auch diese Fans, die einfach von Konzert zu Konzert pilgern, diese Band richtig verehren. Weil die halt auch sowas um sich, also so eine Aura um sich haben. So dieses, wir sind zwar irgendwie Kinder der 80er und Indie-mäßig, aber wir mögen doch diese Musik aus den 60ern und haben irgendwie auch dieses Bubblegum-Ding und verbinden so beides miteinander. Also da, dieser Sound, damit ging es ja auch los mit dem blauen Album, dass du halt absolut eingängige, perfekte Pop-Miniaturen hast, aber mit halt extrem viel lauteren Gitarren als halt sonst üblich war. Also mit diesem ganzen, mit dem Grunge-Sound Bubblegum-Pop spielen. Das ist für mich Weezer.
Ja, und aber auch gleichzeitig hat auch so diese, also ich meine jetzt Sven hat es auch nur textlich, aber auch so diese Reminiszenzen an Buddy Holly und also hat er auch schon, ja, und dann aber auch so dieser Einfluss von hier diesem Nerd-Kultur-Ding. Also ich glaube, das war In the Garage auf dem zweiten Album oder auf dem ersten? Das war halt eben auch so, da geht es halt wirklich so um.
Das ist das blaue Album, ja, das erste.
Okay, ja, nee, das ist das, wo er davon vom Rollenspielen und Würfeln und Game Master's Guide und so singt. Aber zum neuen Album, das ist auch von der Kritik, soweit ich das so kurz überblicken kann, auch relativ abgefeiert wurde. Das letzte Album war aber auch schon nicht schlecht. Das hat er auch schon so. Also Weezer haben in ihren Alben, die jetzt rauskamen seit der Jahrtausendwende, immer mal wieder so Schwierigkeiten gehabt, auch wenn ich einzelne Songs gut fand, immer mal wieder auf den Alben, kam dann vor 2 Jahren Everything Will Be Alright in the End, wo auch so ein Song drauf war, der auch so ähnlich klang, der hatte Anwandlungen vom Titel her, zumindest an In the Garage, aber das hieß Back to the Shack. Und da wurde halt auch darüber, da ging es auch darum, so, wir wollen zurück zu unseren Wurzeln. Ich, The Stratocaster with a Lightning Strap und so, da beschreibt er halt so, so das Bild auch, was man von Weezer vor Augen hat. Und letztes Jahr habe ich dann, das war schon die zweite Single, die im November rauskam, das war das erste, was ich gehört habe von dem neuen Album, war der Song Do You Wanna Get High, den ich gleichermaßen lustig wie auch sehr schön gut gemacht finde. Hast du den zufällig gehört?
Nee.
Okay, dann hast du überhaupt irgendwas von dem neuen Album gehört schon?
Nee.
Ach, das ist ja echt lustig. Okay.
Das ist völlig an mir vorüber. Also das Einzige, was mich jetzt, wo ich jetzt anknüpfen kann, ist tatsächlich die Sache mit so Retro Beach Boys, weil die okay, dann, also in die Richtung, da habe ich gelesen, ja, dass die Monkees haben jetzt ein neues Album.
Die gibt's noch?
Die Monkees von damals haben sie irgendwie nochmal zusammengefunden und da hat Rivers Cuomo mitgemacht, also mit
Songs geschrieben. Ah, da habe ich, glaube ich, was in irgendeinem Interview drüber gehört.
So,
weil ich glaube,
also unter anderem Rivers Cuomo und noch ein paar andere Leute haben halt so quasi die, für die Monkees so die Helden waren, die haben ihnen jetzt geholfen, nochmal ein neues Album zu machen. So, das finde ich auch ein bisschen ein PR-Gag. Ich habe auch noch nichts davon gehört. Wahrscheinlich ist es auch nicht so toll, aber es ist sehr, 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 sehr folgerichtig, dass da diese beiden Gruppen jetzt zusammenfinden.
Ja, das Album. Also, das Album hat so ein leichtes Konzept. Also, es fängt an, das ist inzwischen auch als Single erschienen mit dem Song California Kids, in dem dem Song besingt Rivers Cuomo, singt über seine eigenen Kinder und stellt halt fest, dass er an der Ostküste geboren ist, aber seine Kinder werden als California Kids aufwachsen. Also für die wird es normal sein, regelmäßig an den Strand zu gehen. Für die ist es normal, dass es quasi durchgehend gutes Wetter ist. Die werden als Surfer und weiß nicht was aufwachsen. Und was ein vollkommen anderer Lebensentwurf oder Lebensrealität ist, wie er erwachsen geworden ist oder groß geworden ist. Und dann stellt sich so ein bisschen, also ein Stück weit macht er seinen, also weil Rivers Cuomo hat am Strand ungefähr so viel zu suchen wie Brian Wilson, denke ich. So. Und deswegen, das ist das halt interessant, weil das ist auch so, der Song hat so ein Bild wie, er sitzt am Strand und sieht seine Kinder am Meer spielen so und setzt sich halt damit auseinander. Dann folgen halt auch so ein paar, also es ist so, es hat so diese hymnenartigen Sachen, also ich meine, einerseits dieses Do You Wanna Get High? Also ich sag mal nur die Titel. Der zweite Track ist Wind in Our Sail, also hat auch so ein maritimes Thema, der Wind in unserem Segel. Dann kommt so eine Hymne mit einem etwas albernen Titel, Thank God for Girls. Dann Girl, We Got a Good Thing, ist auch gut vom Titel. Dann, wie gesagt, Do You Wanna Get High? King of the World. Dann ein sehr schöner Song, also einer von meiner Meinung nach von den Höhepunkten des Albums ist Summer Elaine and Drunk Dory. Dazu gibt es auch eine sehr schöne Folge von dem Podcast Song Exploder, den ich nicht müde werde, immer wieder zu empfehlen, in dem Musiker nämlich darüber reden, wie sie Musik schreiben und produzieren. Das ist einfach ein hervorragend gemachter Podcast, werde ich verlinken. Dann kommt noch so ein Song mit Girls und Kalifornien-Bezug, nämlich LA Girls. Und das ist Girls mit einem Z. Dann kommt Jacked Up, was so eine leichte Ballade ist, mit so einem einem sehr coolen Piano-Riff. Und dann kommt mein persönlicher Lieblingssong auf dem Album, womit ich erst so richtig warm mit dem Album geworden bin, weil ich nämlich auch das in einem Podcast diesen Song gehört habe, der heißt Endless Bummer. Und der Titel allein ist meiner Meinung nach genial. Und das ist nämlich dann
die deutlichste Beach Boys-Anspielung.
Ja, genau, eben an den Endless Summer, aber eben das auch dann zeigt so, dass das eigentliche, so wie Rivers Cuomo eigentlich am ehesten darüber empfindet. Und das ist so ein ganz leichter, ist ein ziemlich akustischer Song, der fängt an mit einfach nur der Akustikgitarre und einem sehr schönen, auch der Chor ist so viel gesagt, aber zu einem schönen, mit schönen Becken-Vocals. Und der Refrain ist I can't wait for summer to end. Und da geht es halt eben darum, mir ist eigentlich hier viel zu heiß in Kalifornien und so weiter und so fort. Und es ist so ein typischer Weezer-Song insofern, als dann auch zum Mittelteil hin dann das Gitarrensolo kommt, dass die Gesangsmelodie spiegelt. So, wenn man das einmal bemerkt hat, dann fällt einem das bei sehr vielen Weezer-Songs auf, wie oft das Gitarrensolo einfach die Gesangsmelodie ist. Das baut dann immer mehr so auf. Also es fängt an so sehr akustisch und dann werden da immer mehr Schichten drauf gestapelt und endet dann mit dem Geräusch von am Strand spielenden Kindern, womit auch schon das Album angefangen hat. Das ist dann so, dann hat das Ganze so eine Schleife gemacht.
Klingt wie eine Band, die so ein bisschen wieder zu sich selbst gefunden hat oder die so ein bisschen so, ja.
Ja, also ich will das jetzt nicht behaupten.
Ich sage jetzt mal das böse Wort, Elternrock.
Also mich hat es auf jeden Fall angesprochen und wie gesagt, mehr als alle Weezer-Alben jetzt der letzten 10 Jahre.
Mhm.
Und also ich kann es nur wärmstens empfehlen und habe da auf jeden Fall relativ viel Freude schon gehabt bisher. Dann, ja, da hatten wir doch jetzt mal endlich mal auch Musik im Podcast, nachdem die ersten beiden Folgen fast ausschließlich über Film waren. Dann würde ich jetzt ganz kurz was vom letzten Mal aufgreifen wollen und dich fragen, Fabian. Also ich meine, ich habe zwar auch Germanistik studiert, aber ich würde dich eher als den Literatur-Spezialisten bei uns bezeichnen, weil du bist, ich meine, du hast ja auch beruflich viel mit Literatur zu tun, Blogs seit Ewigkeiten über Literatur. Und ich hatte letztes Mal so einen Gedanken, und zwar habe ich ja letztes Mal über das, über Der goldene Handschuh von Heinz Strunk gesprochen und hatte dann überlegt, so, ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich da darüber spreche, dass da, das, was da am Ende beschrieben wird oder nicht? Und mein Bruder hat mir irgendwie geschrieben, ja, natürlich gibt's auch bei Büchern, empfindet man auch bei Büchern, das ist unangenehm, wenn man einen Spoiler erfährt, aber ich hatte auch gesagt, ja, aber ist das nur so, wenn man jetzt sowas liest wie so ein, also so ein popkulturelles Phänomen wie jetzt Game of Thrones, also beziehungsweise Song of Ice and Fire, wie die Buchreihe heißt. Weil ich nehme nicht an, dass du denken würdest, man könnte den Zauberberg oder Kafkas Prozess oder Stolz und Vorurteil spoilen.
Ne? Ja, schöne Frage. Ja, aber ich glaube, das mit dem Spoiler, das ist echt, also das greift ja gerade auch überhand, weil halt Game of Thrones wieder in der aktuellen Staffel ist. Selbst Zeit Online oder süddeutsche.de, ich weiß nicht, wer von beiden
ist, Spoilern
jetzt, die rezensieren die Folge schon, bevor der Großteil der Zuschauer es gesehen hat. Also man muss sich überall vor Spoilern hüten und dann, also das Wort Spoiler Alert oder Spoiler Warnung, das ist auf jeden Fall gang und gäbe. Irgendwie jeder redet darüber und alle auch so im persönlichen Gespräch, ja, ich habe den Film gesehen und weißt du, ey, Spoiler mal nicht und so.
Ja, ja.
Bei Literatur finde ich es nochmal ein bisschen, es ist tatsächlich ein bisschen eine andere Sache.
Ja.
Es gibt, wenn man jetzt so in den Suhrkamp-Bereich geht, so in die Literatur, sag ich mal, so ein Roman von Peter Handke oder so.
Ja.
Da ist dann oft so der Klappentext, geht über beide Klappen des Buches, beschreibt extensiv, was in diesem Buch passiert, nimmt das Ende vorweg, nimmt alles vorweg und das, da könnte man sagen, ey, also das ist ja jetzt komplett gespoilert. Also wenn ich jetzt hier gelesen habe, so und am Ende wird er natürlich, ohne sein Ziel erreicht zu haben, sterben.
Das heißt, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich noch nie ein Buch von Peter Handke gelesen habe. Aber ich glaube, ich hätte nicht mehr Bock, den Klappentext zu lesen.
Dass du halt dann im Klappentext komplett die Handlung vorweggenommen bekommst, einfach so weißt, er kann es nicht. Und dann, ich finde, man kann zu Recht sagen, warum tut man das? Weil ich meine, ein bisschen Spannung kann schon aufrechterhalten bleiben. Andererseits lenkt das natürlich dann eher den Blick auf die äußere Handlung und was passiert jetzt so, wie ist die Sprache, wie wird das erzählt. Vielleicht ist es dann auch sogar Absicht, um ein bisschen davon wegzuführen, dass man nur auf die Handlung achtet, sondern sich eher auf die Kunstfertigkeit des Textes oder auf die literarische Qualität konzentriert.
Ja, also
Der goldene Handschuh Heinz Strunk, das ist jetzt natürlich auch, das wurde so als sein Eintritt auch in die Hochliteratur tatsächlich von einigen Ressorts gefeiert, weil er so ein
Also
bisschen
ich finde,
nicht
es hat
mehr nur
schon einen
so
gewissen
diese
Anspruch.
Fleisch ist mein Gemüse-Sache hat. Also es ist schon so ein bisschen so das Schicksal von diesem Lustmörder, diesem kaputten Typen. Ich habe es jetzt gar nicht so genau verfolgt. Ich wüsste jetzt gar nicht, was da gespoilert werden kann.
Kann auch nichts. Ich kann dir noch mal kurz sagen, was ich in der Folge gesagt habe. Ich habe gesagt, dass der Roman, was ich gut finde, darauf verzichtet, die Morde zu beschreiben, sondern er beschreibt vielmehr das Leben von dem. Und man muss so eins und eins zusammenzählen, wann und wieder was passiert sein könnte. Erst ganz am Schluss wird halt eben beschrieben, es wird eben nur beschrieben, dass bei ihm in der Wohnung stinkt. Und ganz am Schluss wird dann auch tatsächlich ein Mord beschrieben. Und da habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen ich kann nur sagen Konzession, also so ein Entgegenkommen gegenüber dem skandallüsternen Lektorat slash Verlag war, nach dem Motto, hey, du kannst doch nicht über einen Serienmörder schreiben, ohne einen Mord zu beschreiben. Da habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen so eine Pflichtübung war, dass das da noch drin vorkam. Und die Tatsache, dass ich das, ich meine, das ist ja ein real existierender Fall. Den kann man eigentlich sowieso schon mal nicht spoilen. Ich meine, klar, man kann Wikipedia-Artikel lesen, bevor man so ein Buch liest oder eben nicht. Ich habe das teilweise so halb-halb gemacht. Ich habe das auch als Hörbuch gehört, über Audible, die uns leider nicht sponsern, aber die ich trotzdem gerne erwähne. Und das Schöne ist, man braucht nicht mehr Audible, das ist mittlerweile auch auf Spotify, das Hörbuch. Ungekürzt, gelesen vom Autor selbst. Ja, aber davon habe ich letztes Mal ja schon gesprochen. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, also ich glaube, es braucht eine gewisse popkulturelle, eine, also bei Filmen grundsätzlich ist es möglich, aber auch jetzt Spotlight zum Beispiel, worüber wir in der ersten Folge gesprochen haben, habe ich ja gesagt, das ist kein Film, den man spoilen kann, zumal es ja auch auf einer wahren Geschichte beruht. Natürlich kann man die nochmal so und so umsetzen, aber interessanter finde ich oft, wie etwas gezeigt und gemacht wird, wie etwas erzählt wird, wie etwas geschildert wird, dargestellt wird in einem Film. Also das finde ich meistens interessanter als den bloßen Plot. Also weil als Spoiler ist etwas, also ich glaube, der Urspoiler im Film für die meisten ist Empire Strikes Back, das Imperium schlägt zurück. Wer der Vater von Luke dafür. Jetzt vermeide ich allen Ernstes das zu sagen. Ich bin dein Vater eben halt. Das ist der Urspoiler.
Ja, ich wäre jetzt gekommen so auf, also für mich ist ja der Ur-Spoiler Sixth Sense und überhaupt
Das
M.
ist
Night
lustig, genau das habe ich zu meinem
Shyamalan,
Bruder gesagt. Sixth Sense
der
und Fight Club.
Spoiler, also der den Spoiler auch wirklich zu Tode reitet. Selbst der aktuelle Film The Visit,
Ja,
mit dem er
aber
wieder so ein bisschen an
ich
so
weiß, glaube ich, den Spoiler, by the way. Ich habe den Film
Horror-Anfänge
nicht
zurückgeht.
gesehen, aber ich bin da auch nicht so empfindlich. Also ich glaube, ich habe den Film auch relativ viel Gutes gehört. Also es soll halt eben ein einigermaßen erträglicher Film von M. Night Shyamalan sein.
Der kann es einfach nicht lassen. Der muss spoilern.
Der kann,
Also
genau.
der muss Plot-Twists
Torben,
haben.
Twist-Ending.
Der muss
Genau. Also
Plot-Twists haben und der
ich
muss
bin
diese
auch der Ansicht,
Spoiler-Ebene haben.
dass der Spoiler, Rise of the Spoiler sozusagen, ist intertwined. Also nein, also ohne Twist-Endings gibt es keine Spoiler. Das bin
Und
der Ansicht bin
ich
ich.
meine, Game of Thrones trägt da sein Schärflein zu bei, würde ich sagen.
Ja.
Dadurch, dass halt die Handlung absolut unvorhergesehen ist. Du weißt nie, welcher Charakter stirbt als nächstes,
Ja,
was
aber
passiert jetzt.
das finde ich so traurig, dass das oft darauf hinausläuft, wer stirbt. Auch die Qualität von Game of Thrones wird daran festgemacht, wer stirbt. Ich meine, okay, andererseits bei The Walking Dead habe ich das Gefühl, da sterben nie wichtige Leute, da sterben ganz viele unwichtige Leute. Weswegen das wiederum das Gefühl hat, das ist dann wiederum feige. Aber ich finde, Game of Thrones, das ist kein Merkmal von Güte, wenn eine Hauptfigur,
Ja,
oder sagen wir so, es ist
völlig klar. Also
unkonventionell für
stimme
eine
ich zu.
Fernsehserie, aber naja,
Das ist ja so, also das hängt da einfach so ein bisschen dran. Aber ich finde auch, man kann auch Game of Thrones noch für viele andere Dinge loben, tatsächlich. Also für die Erzählweise, für das Verschlungene, für die Verschenkung der Handlung.
dann muss ich aber echt sagen, das ist jetzt gerade in der aktuellen Staffel teilweise ist es so konfus und gehetzt. Muss echt sagen, also Game of Thrones ist bombastisch und ich muss sagen, ich habe keine Lust, die Bücher zu lesen, weil ich das gerne visuell sehe. Ich meine, das ist zwar bestimmt auch interessant, sich das vorzustellen, wenn man es liest, aber ich genieße es, diese wunderbaren, fast ausschließlich in Europa gedrehte amerikanische Serie zu sehen mit vielen britischen Darstellern, die dann da, oder Amerikanern, die versuchen, einen irgendwie britischen Akzent zu machen, zu sprechen. Also ich genieße das auf jeden Fall, das visuell zu sehen.
Ja, aber das ist interessant. Ich habe da auch jetzt tatsächlich bei der aktuellen Staffel diesen Effekt bei mir beobachtet. Es kommt mir zu gedrängt vor. so von Handlungsort zu
Genau.
Handlungsort springen, mal gucken, was ist in Meren los, was ist jetzt nochmal hier los,
Genau, ja, wir müssen da jetzt nicht zu sehr ins
was
Detail
ist bei
gehen,
den Wildlingen los?
aber was ich denke ist, warum bitte müsst ihr in einer Folge, also ich finde, ich bin immer froh, wenn mal ein Ort in Ruhe gelassen wird für eine Folge, dann soll man lieber
Ja.
mal eine Story in einer Folge mehr dort in den einen Ort springen und dafür nur zwei oder
Ja.
drei Orte besuchen, anstatt fünf in einer Folge. So, dann hast du nämlich auch, dann hast du so Pausen dazwischen, dadurch wird auch dann zwischen den Fortsetzungselementen dann auch der mehr das Gefühl der vergangenen Zeit irgendwie, dass da mehr, also dass mehr Zeit vergeht, das Gefühl vermittelt, aber das machen sie halt nicht. Dadurch wirkt die Serie so gehetzt, dass die teilweise
Ja.
fünf Schauplätze in einer Folge haben.
Ja.
Nee, aber nochmal, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Spoiler. Ich finde, dass Game of Thrones lebt auch sehr stark von diesem, das ist sehr plotgetrieben und vielleicht auch noch ein bisschen charaktergetrieben, aber es ist nicht kein stilistisches Meisterwerk, was jetzt Film und Fernsehen angeht. Da ist hingegen jetzt Breaking Bad, finde ich, deutlich besser. Und Breaking Bad, da klar, kann man auch spoilern, aber wenn ich dir jetzt sage, wie Breaking Bad ausgeht, ich weiß, hast du Breaking Bad gesehen? Ich finde nicht, dass wenn ich dir jetzt verrate, wer am Ende von Breaking Bad eventuell stirbt oder lebt oder wer irgendwie mit wem was passiert, dass Walter White am Ende irgendwie ein Süßigkeitenhersteller wird und Milliardär, damit würde ich dir die Serie nicht ruinieren. Also, wenn ich dir jetzt sage, was genau passiert, das Entscheidende ist wie das aussieht. Also, ich wette mit dir, damit, das ist halt eben dieser Kult um den Spoiler, nach dem Motto, verrat mir das bloß nicht. Dann gemischt das mit dem, dass sobald etwas erscheint, dass dann darüber in Social Media gesprochen wird, dass die Rezensionen veröffentlicht werden, dass in den Rezensionen unten drunter darüber diskutiert wird, was ja auch wieder Social Media ist. Das hat alles diesen Motor, dass halt eben Leute einerseits, dass viel darüber geredet wird und andererseits, dass Leute, die es noch nicht gesehen haben, empfindlich sind. Ja, ich bin da jetzt noch, bin noch nicht hier in the loop. Ich bin noch nicht, gehöre nicht zu den Eingeweihten. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wer jetzt nach 3 Jahren noch nicht das Ende von Breaking Bad kennt, der hat einfach die falschen Sachen geguckt. Weil am Ende stirbt Walter White. Das weiß man aber, wenn man Breaking Bad guckt, weiß man, dass Walter White am Ende sterben muss. Der Vince Gilligan hat immer gesagt, er macht Mr. Chips, was ich nicht genau weiß, was das für eine Referenz ist. Mr. Chips wird zu Scarface. Ich habe Scarface nicht geguckt, aber ich weiß, wie Scarface ausgeht. Ich habe das Original Scarface geguckt aus den 30er Jahren, aber nicht den 80er Jahre Scarface. Ich glaube, ich habe die DVD sogar hier stehen. Ich muss auf jeden Fall mal zu Ende gucken, aber das hat mich nie so sehr gereizt. Das ist ein Riesenkultfilm für ganz viele Leute und am Schluss weiß jeder, stirbt Al Pacino. Den Film kann man nicht spoilen. So, und wenn man weiß, dass Al Pacino in Scarface stirbt, was passiert dann wohl mit Walter White? Ja, er stirbt. So, aber das ist nicht das eigentlich Interessante. Ich verrate jetzt nicht, was mit den anderen Figuren passiert, aber entscheidend ist, was passiert auf dem Weg dahin? Wie kommt das dazu? Und was macht er vorher noch? Das ist aber alles noch Plot. Entscheidend ist, selbst wenn ich dir jetzt beschreibe, wie die letzte Kameraeinstellung ist, dass er auf dem Boden liegt und die Kamera in so einem Crane-Shot nach oben geht und du siehst ihn da liegen, inmitten seines Werkes, in Anführungsstrichen, und dazu läuft ein wunderbarer 60er-Jahres-Popsong, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ich glaube, Bad Motor Finger, irgendwas mit Blue im Titel auf jeden Fall, was natürlich zu Breaking Bad passt. Es ist nicht Bye Bye Baby Blue, was ich sehr geil gefunden hätte, hier von Dylan oder Them. It's all over now, Baby Blue, sorry. Wie heißt es denn nochmal? Aber es heißt irgendwas, heißt ähnlich. Es heißt ähnlich, heißt auch irgendwas mit Bye Bye Baby Blue. Na egal, auf jeden Fall, das kann ich gar nicht beschreiben. Weil das Gefühl, was du hast, wenn du es guckst, das kann ich dir nicht vorwegnehmen. Naja.
Ja, Point taken, würde ich sagen. Ja.
Okay, das war jetzt aber
Wobei ich
auch.
die beiden Serien, ja, ich glaube, man kann sie nur schwer miteinander vergleichen, weil es halt wirklich bei
Total,
Walter
also
White geht es um Walter White und bei Game of Thrones geht es um eine unüberschaubare Vielzahl von Orten und Darstellern und Personen, die sich währenddessen auch verändern. Und also da ist dieser Motor ist schon auch wer macht noch mit, wer steigt irgendwie aus, wer ist weg. Was passiert, wie, und wie geht das, also die große Frage bei mir ist da tatsächlich, wie kann das jemals irgendwie zu Ende gehen?
Ja,
Was kann am Schluss da
das Interessante
passieren?
ist, wenn
Das
man
ist
keine
ja.
Angst vor Spoilern hat oder wenn man die Bücher gelesen hat, dann kann man sich auch in Foren bewegen, wo Leute weiß Gott was für Theorien haben. Und ich habe jetzt auch neulich jetzt Artikel gelesen, also ich bin da nicht so empfindlich. Also ich habe manche Twists oder manche Plotentwicklungen auch irgendwie vorher gewusst, weil ich halt gerne über die Sachen lese, Sachen über die Sachen lese, die ich gucke. Und dann, wenn ich dann einen Spoiler lese, dann denke ich mir meistens, okay, bist jetzt selber schuld. Aber also zum Beispiel das Ende der letzten Staffel, da wusste ich, dass das passieren würde. Ich war in dem Moment, als es passiert ist, überrascht, aber das hat mir gefallen, ach stimmt, das hat sie ja auch gelesen, dass das passieren wird. Breaking Bad und Game of Thrones, vollkommen unterschiedliche Arten von Fernsehserie, die sich zwar zeitlich ein bisschen überschnitten haben, aber übrigens noch was anderes, was man eher mit Breaking Bad vergleichen könnte, The Sopranos, über die ich ja zufälligerweise in meiner Magisterarbeit geschrieben habe. Das ist auch sowas, was ich denke, was ich vom Plot her eigentlich nicht spoilen kann, aber das hat so ein, ich würde mal sagen, fast schon ikonisches oder also auf jeden Fall ein ausgefallenes, unkonventionelles Ende, das auch nicht unumstritten ist. Und das ist auch etwas, was kein Plot-Spoiler ist, sondern das ist einfach was, und dieses Gefühl, wie das ist, wenn man das sieht. Ja, wobei, das kann man doch schon spoilen. Wenn man weiß, wie es ausgeht, dann kann man nicht dieses Gefühl haben, was ich damals hatte, als ich das 2007, 2008, ich weiß nicht, wann es war, als ich an diesem Montagabend hatte, als ich diese Folge gesehen habe ich in Tränen auf meinem Sofa lag, diese Folge gesehen habe und in der letzten Szene die Reaktion, die ich da hatte, das kann ich keinem, das ist, das, 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 nee, das kann man wirklich spoilen, interessanterweise. Aber gut, naja, also das verrate ich jetzt auch nicht für die Leute, die die Sopranos noch gucken wollen, obwohl die Sopranos...
Ja, zum Beispiel ich.
Ja, die Sopranos, du weißt auch nicht, wie die Sopranos ausgehen?
Nein.
Ah, okay, gut, dann google das nicht, weil das ist wirklich also auch die Art und Weise, wie...
Ich werde das noch anschauen, ja.
Ja, ich meine, du kannst ja auch theoretisch einfach nur die letzte Folge anschauen, das hast auch schon einen ähnlichen Effekt, aber die Sopranos, wie gesagt, da bin ich, das ist interessant, ich muss jetzt so fair sein, da ich Breaking Bad, das 3 Jahre vorbei ist, 3 Jahre ausgelaufen ist, gespoilt habe, muss ich jetzt auch auf Plot-Ebene auch die Sopranos spoilen. Die Sopranos endet mit einer Familienszene in einem Restaurant, und die Szene ist davon geprägt, dass man das Gefühl hat, es läuft Don't Stop Believing von Journey, das ist auch schon wieder so eine Art stilistischer Spoiler, stell ich gerade fest. Aber den Song bei Breaking Bad habe ich ja auch versucht zu verraten, sofern ich mich erinnern konnte. Und es wird so Spannung aufgebaut, dadurch, dass die Tochter draußen vor der Tür nicht eingeparkt, ihr Auto nicht eingeparkt bekommt, was eh viel zu dick ist, das Auto. Und die Familie kommt nach und nach ins Restaurant und Tony Soprano sucht diesen Song aus der Jukebox aus, die am Tisch gibt so eine Tableside-Jukebox, wo man so die Songs durchblättern kann. Er sucht diesen Song aus und es herrscht aber in dieser Szene durchgehend so eine Spannung, dass du erwartest, weil das ist nämlich, nachdem es einen enormen Bandenkrieg gegeben hat zwischen der Sopranos Mafia-Familie in New Jersey und einer New Yorker Mafia-Familie, gab es so die gesamte letzte Staffel über so einen Bandenkrieg. Und der endet damit, dass quasi der Kampf entschieden ist und dass Tony Soprano gewonnen hat. Aber in dieser Szene wird halt eben diese Spannung aufgebaut, ihr könntet jetzt trotzdem jeden Augenblick umgebracht werden. Und das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen der Punkt. Und jetzt habe ich aber mehr verraten. Das ist jetzt schon relativ viel verraten, aber das ist relativ unspektakulär. Aber ich finde, dass der eigentliche Schluss, und das, wie gesagt, musst du selber sehen, ist für mich das perfekte Ende für diese Serie. Das sehen, glaube ich, andere Leute anders. Okay, also das zum Thema Spoiler. Dann reden wir jetzt noch ein bisschen über Film, wo wir jetzt gerade über Fernsehserien gesprochen haben. Und ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich zu viel über angelsächsische oder überhaupt englischsprachige Popkultur rede. Deswegen finde ich es ganz cool, dass wir mindestens einen deutschen Film im Gespräch haben. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Also Fabian. Fabian, erzähl mal.
Fabian Thomas.
Ja, ich weiß.
Ja, wir machen ja auch hier spannenderweise diesen Podcast heute aus Berlin und Köln gleichzeitig. Das heißt, ich bin in Berlin, Jörn ist in Köln. Ich war in Berlin hier im Cottbusser Damm, im Movimento am Cottbusser Damm. wo, wenn ich mich richtig erinnere, auch A Girl Walks Home Alone mal lief, in dem wir beide drin waren.
Ja, das ist der, genau, da habe ich drüber gebloggt, Girl Walks Home Alone at Night, letztes Jahr.
Auch ein super Tipp, nochmal ganz am Rande. Und jetzt läuft gerade aktuell ein Film, der heißt Der Nachtmahr. Regisseur Akis ist deswegen bemerkenswert, dass dieser Regisseur sich so ein bisschen abseits bewegt von den Filmförderungsinstitutionen, die es so gibt, und hat den Film komplett selbst, hat ein bisschen Crowdfunding gemacht, hat ihn aber komplett halt selbst realisiert und nach seinen eigenen Vorstellungen gemacht. Ich kannte den vorher überhaupt nicht, habe dann danach so ein bisschen gelesen. Ist also ein deutscher Regisseur. Akis ist sein Künstlername. Er war jetzt längere Zeit in LA, hat Werbespots gedreht und hat so ein bisschen auch so Kontakte, oder sagen wir mal, hat sich so ein bisschen auch so stilistisch, ja, er bewegt sich so in diesem David Lynch-Kosmos fast so ein bisschen, würde ich sagen.
Okay. Darf ich kurz das einschieben, weil dann habe ich das später nicht so viel in meinen Anmerkungen. Also Akis, geboren am 3. Januar 1969 als Achim Bornhag, deutscher Film- und Fernsehregisseur, habe ich vorher auch noch nie gehört.
Ja.
War schon zweimal für Kurzfilme für den Oscar nominiert, als er noch studiert hat. Ist Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg. Aber das ist super interessant. Okay, da waren wahrscheinlich Studenten-Oscars. Ist ein typisch deutscher Wikipedia-Artikel, super rudimentär, aber ist ein super Beispiel dafür, dass der relativ abseits von dem kommerziellen Filmgeschäft in Deutschland stattfindet. Der hat einiges an Filmen gemacht. Der Nachtmahr, der jetzt rausgekommen ist und wohl auch ein Preis ausgezeichnet worden ist, der wurde schon 2013 gedreht. Sowas, also ich meine, es gibt immer mal wieder so, dass so ein Jahr oder so es dauert, bis ein Film komplett in Postproduktion und so weiter, bis er im Kino erscheint. Aber wenn da Geld drin steckt, dann will man auch das Geld wieder reinholen. Bei kommerziellen Filmen. Und das ist schon interessant, dass so ein Film 2013 gedreht wird und dann erst 2015 oder 2016 so richtig ins Kino kommt. Ja, dann.
Also kurz zur Story, beziehungsweise zur Machart. Der Film besticht, würde ich sagen, dadurch, dass er eine ziemliche, fast so eine Handkamera-Ästhetik hat, so eine Video-Ästhetik. Er ist sehr grobkörnig gedreht. Es gibt sehr viele dunkle Szenen, besonders am Anfang. Es beginnt damit, dass eine Gruppe Mädchen im Großraum Berlin nachts in ein Schwimmbad fährt, wo eine illegale Techno-Party steigt. Es hat einen extrem lauten und sehr, sehr fett produzierten Soundtrack, unter anderem von Alec Empire, der daran beteiligt war.
Ja.
Auch schön, der Film beginnt mit dem Hinweis, dieser Film sollte laut abgespielt werden und Epileptiker sollten Vorsicht walten lassen. Naja, also du siehst halt eine Gruppe Mädchen, die auf eine Poolparty geht, auf eine Techno-Party am Pool, besser gesagt. Dann passiert irgendwie was ganz Seltsames, was jetzt auch spoilern würde, wenn man das verraten würde, um jetzt diesen Spoiler-Diskurs weiterzuführen. Letztlich, um es mal so ein bisschen abzukürzen, geht es darum, dass eines von diesen Mädchen, die ist dann so ein paar Tage später zu Hause bei ihren Eltern, wohnt dann noch zu Hause, hört komische Geräusche aus der Küche, weiß nicht, was da los ist, geht dann irgendwann runter und trifft halt da auf den Nachtmahr. Das ist ein
Aha.
Wesen, was sich bei ihr eingenistet hat, was keiner außer ihr sehen kann. So ein bisschen wie bei Pumuckl.
Oder
Und sieht so aus wie ein eingelegter Fötus, so ein bisschen in größer.
ja,
Also so ein bisschen zu.
das finde ich jetzt schon, das finde ich interessanterweise fast schon Spoiler-Territorium. Aber gut,
Ein
okay.
verwachsenes kleines Wesen,
Okay,
so,
ja.
um es mal dabei zu belassen. Und letztlich, also das ist so ein klassischer Gruselstoff. Völliger Alltag. Und plötzlich bricht was hinein, ein Wesen, was irgendwie nicht von dieser Welt scheint, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Wie gehe ich damit um? Und dann darauf setzt dieser Film aber nur auf. Also er setzt dann da wirklich zum Sprung an, erzählt sowohl die Geschichte halt von diesem Thema, wie, was mache ich jetzt damit? Werde ich verrückt oder ist es wirklich da? Wie gehen meine Eltern damit um? Ich bin 16-jähriges Mädchen, was irgendwie auch Pubertätsprobleme hat, unglücklich verliebt ist. Was so ein bisschen so ein Minuspunkt ist, einer von den beiden verwachsenen Ochsenknecht-Jungs spielt
Ach genau, das habe ich gesehen, als
den
ge
Liebhaber von
ja,
diesem Mädchen,
das habe ich
Jimmy
gegoogelt und das habe
Blue,
ich, und ganz ehrlich,
glaube ich.
die Anwesenheit eines Ochsenknechts schreckt mich immer ab.
Ja.
Selbst wenn es der Vater ist.
Ja,
Aber das
ist
haben,
aber okay.
ich denke mir auch,
Also
das ist ein Vorurteil, also.
das macht den Film jetzt nicht schlechter oder besser. Das ist halt einfach so, also das geht ganz stark so um dieses Coming of Age. wie gehen die Eltern damit um, dass das Mädchen jetzt irgendwie Probleme hat. Auch so dieses Wegbürsten von Problemen und ihr glaubt mir nicht, ihr seid scheiße und jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt lass uns doch mal hier so und jetzt kommen morgen die Geschäftskunden zu Besuch vom Vater und wir müssen uns jetzt mal hier auf heile Familie machen. Also wirklich dieser ganze Terror von Familie, kleine Familie, wo alles perfekt sein muss und ja, niemand ausschert. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass da wirklich was ganz, 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 ganz krasser Einbruch in die Realität stattfindet durch dieses Nachtmahlwesen, wo man jetzt auch nicht weiß, wie geht sie damit um. Man weiß auch in keinem Moment, was passiert jetzt als nächstes, wie verändert sich diese Geschichte, was hat es jetzt wirklich mit dem Wesen auf sich, bildet sie sich ein, bildet sie sich nicht ein. Nettes Detail am Rande, es gibt noch eine Gastrolle von Kim Gordon von Sonic Youth.
Aha.
So viel kann man verraten. Spielt auch eine ziemlich coole Rolle. Kommt eher so ein bisschen später im Film dann zur Sprache. Und was für mich den Film ziemlich sehr sehenswert gemacht hat, ist einfach diese Verbindung aus, man zeigt so den Alltag von Jugendlichen, die auf Technopartys gehen in Berlin und das ist alles so sehr stroboskopartig und wir sind so jung und so hedonistisch. Und dann irgendwie so bam, so dieses... Es passiert irgendwas, womit niemand rechnet. Und dann auch dieser triste Alltag und dieses triste Leben, so, wo man unzufrieden ist und irgendwie ausbrechen will. Also dieses.
Darf ich da kurz einhaken, weil das ist für mich ein ideales Stichwort. Apropos deutscher Film, apropos Jugend, apropos Einbruch oder hier Bruch des Alltags. Hast du Victoria gesehen?
Ja, ja.
Wie fandst du den?
Also das ist für mich so auch einer der Filme so seit Victoria, wo ich sage, das ist, wow, das ist gutes deutsches Kino.
Übrigens, um nochmal kurz Exkurs, Soundtrack von Victoria von Nils Frahm, auch super gut. Habe ich mir auf Platte gekauft. Ich überlege auch, ob ich mir, ich weiß nicht genau, ob Victoria so ein Film ist, den man wirklich zweimal guckt, aber ich überlege mir, den auf Blu-ray zu holen, weil ich den doch schon allein die Tatsache, dass der in einem einzigen Take gemacht wird, ist so faszinierend. Aber man könnte, wenn man jetzt böse ist, auch sagen, das ist das einzige Interessante an dem Film. Aber das finde ich,
Also Soundtrack auch, wie gesagt, Elec Empire, sehr harte elektronische Musik, teilweise sehr krass, also hat es also auch sehr,
also,
sehr,
achso, das
sehr
auch,
viel Neues.
Auch als Score, ja, also jetzt nicht nur
kommt die ganze Zeit im Film vor, ja, und auch auf extremer Lautstärke.
Okay.
Und
weißt du, ob dieser Film jetzt regulär im Kino ist, weil ich finde das so interessant, also man merkt das so richtig, ich habe jetzt nur den Wikipedia-Artikel offen, es gibt keinen Wikipedia-Artikel zu dem Film. Ich nehme an, dass es bei IMDb ähnlich wenig Informationen stehen würde. Ich habe den Artikel gefunden, beziehungsweise ein Interview mit dem Regisseur bei Spiegel Online von diesem Jahr. Ich habe das gefunden, aber ansonsten finde ich jetzt nicht allzu viel darüber. Also das finde ich schon interessant. Daran merkt man so richtig, dass dieser Film kein so ein Vermarktungs...
ja, ich würde sagen, es ist halt ein klassischer Programmkinofilm. Er hat eine Facebook-Seite, die, glaube ich, so 7000 Fans hat.
Oh, das ist schon nicht wenig.
Ja, es gab also in der Berliner Presse gab es auch auf jeden Fall ein paar Berichte drüber, ja. Was interessant ist, ist, dass er nicht als Horrorfilm bezeichnet werden will. Also die Crew und der Regisseur.
Entschuldigung, aber das finde ich dann auch, weil ich habe nur kurz quer gelesen in dem Interview. Was fand ich mich lustig, weil nämlich der Akis sich in diesem Film, ich glaube, irgendwie, also er bezieht sich sowohl auf Breaking Bad interessanterweise und erwähnt als einen seiner Lieblingsfilme der letzten Jahre Under the Skin von Jonathan Glazer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe den noch nicht gesehen.
Ja, das ist der mit Scarlett Johansson. Mit
Scarlett Johansson als männerfressendes Alien.
Habe ich aber auch nicht gesehen.
Ist aber auch sehr stylized, aber es hat eben auch ein klassischer Horrorstoff. Ich finde das irgendwie so albern, wenn man einen Genrefilm macht und vor lauter Kunstanspruch das verleugnet. Was ist denn so schlimm daran? Man kann auch einen Kunstfilm machen, der ein Horrorfilm ist. Naja gut, okay, aber
würde ich sagen, in dem Fall aber zu Recht, weil es halt auch zu gleichen Teilen, es ist ein Nachtlebenfilm, es ist ein Film über Coming of Age und es ist am Ende auch es handelt auch von Empowerment, also es hat eine sehr feministische Grundbotschaft auch.
Okay, also dann werde ich mal gucken, ob ich den irgendwie irgendwo zu sehen bekomme. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken, weil ich glaube, unsere Zeit ist relativ knapp.
Also ich würde vielleicht noch so als zweiten Tipp hinterher schicken, Remainder, kann man auch nur ganz kurz anreißen. Ich würde gerne ein Zitat vorlesen, weil ich dadurch es endlich geschafft habe, dass ich dieses Buch von Tom McCarthy angefangen habe zu lesen, was schon 10 Jahre alt ist. Remainder, Klassiker der englischen Gegenwartsliteratur.
Ja, von 2005.
Und jetzt verfilmt von einem Regisseur, der auch eher so aus der Videokunst kommt, also der nicht so, also der erste Spielfilm. von Omer Fadiz heißt der, glaube ich.
Omar Fast, ja, oder? Ah,
Omer
oh, ein
Fast.
Israeli, oder?
Genau. Und der hat arbeitet halt in seinen Videoinstallationen mit vielen Loops. Und das passt halt wie die Faust aufs Auge für den Stoff von diesem Roman. Also das ist ein sehr postmoderner, zerstückelter Roman. Handelt ganz grob gesprochen davon, dass jemand am Anfang der Handlung einen sehr schweren Unfall hat,
Ja.
bekommt von der Versicherung 8,5 Millionen Pfund zugesprochen als Entschädigung. Daher auch der deutsche Titel 8,5 Millionen.
Ah, okay.
Hat aber so starke Erinnerungslücken und Flashbacks und weiß nicht so richtig, was Sache ist. Also es geht auch die ganze Zeit darum, so, was habe ich wirklich erlebt, was bilde ich mir ein? Und er versucht sich krampfhaft irgendwelche Erinnerungen wieder zurechtzurücken, die er hatte. Und er macht das dann, indem er sein immenses Geld, seinen immensen Reichtum, den er durch diesen Unfall hatte, dafür nutzt, um Statisten zu bezahlen, die seine Erinnerungen und alles, was da drumherum passiert, nachzustellen. Also die alles, was er so in seinem Kopf hat, nachstellen, damit er dann da durchlaufen kann und dann versucht, seine Erinnerungen wieder aufzufrischen.
Okay, das
Also
klingt
hat
für mich aber auch
extrem
nach
viel mit
relativ schwerer Kost.
Authentizität, mit Nachstellen, mit
Ja.
Nachmachen zu tun und mit Wiederholung und
Performance.
immer wieder. Also er engagiert hat sozusagen einen Regisseur für sein Leben, der seine
Ja.
Sachen, die in seinem Kopf sind, ins reale Leben bringt. Es gibt ein Zitat in dem Film oder der auch im Trailer, glaube ich, vorkommt, wo er sagt, ja, ich möchte, dass der Himmel muss grauer sein. Ich möchte, dass es genauso ist wie in meinem Kopf.
Okay.
Und so ein Teil was auch, also ich finde, man kann über das Buch und ich bin im Buch jetzt gerade so bei der Hälfte und bei dem Film, der hat, soweit ich das jetzt beurteilen kann, das Buch ziemlich gut aufgegriffen und arbeitet ähnlich, also auch über so stilistische Eigenheiten, die das Buch auch hat. Man kann also beide ziemlich gut in einem Atemzug nennen, würde ich sagen. Und was auch dazu passt, ist so, dass der Eröffnungsteil des Buches, also immer wieder wie so ein Leitmotiv in dem Film auch zitiert wird. Und das würde ich jetzt so zum Abschluss vielleicht von meiner Lobhudelei dieses Films einmal kurz vorlesen. Weil also es hat so ein bisschen so auch was so ein bisschen was Lyrisches fast, würde ich sagen. Es beginnt. About the accident itself, I can say very little. Almost nothing. It involved something falling from the sky. Technology. Parts. Bits. That's it really. All I can divulge. Not much, I know.
Und das, Moment, war das jetzt das Ende vom Buch oder was war das?
Das war der Anfang.
Der Anfang, ach so, okay. Wäre ist auch viel sinnvoller so.
Parts of technology falling from the sky. Und das ist so, das beschreibt also gleichzeitig konkret so, was er erlebt, dass er da von was getroffen wird, aber auch deswegen finde ich dieses Zitat so gut, weil es beschreibt auch ein bisschen, was dieses Buch macht, weil er auch gleichzeitig, wenn du sagst so Parts of technology und also auch, es gibt auch spätere Zitate, die das so verstärken, dass du den Eindruck hast, im Prinzip geht es auch so darum, um die Human Condition. So, was zeichnet das aus, in unserer Gesellschaft heute zu leben? Wir haben alles, wir sind total vernetzt. Es gibt keine wirkliche Authentizität mehr, weil du mit allen Leuten über soziale Medien Kontakt hast. So, es gibt keinen Austausch mehr und es wird irgendwie so ein bisschen so apodiktisch auch dystopisch beschrieben, aber auf eine konkrete Art und Weise, dadurch, dass er halt diesen Unfall hat und damit zu tun hat, dass er nicht mehr connecten kann mit der Welt. Aber es ist auch sehr metaphorisch
Ja, aber
lösbar.
wenn ich jetzt ehrlich sein soll, also sowohl Remained, also ich meine, das Nachtmahl hört sich für mich noch eher nach was an, worauf ich sage, oh, da habe ich Lust, das im Kino anzugucken. Aber jetzt Remained klingt für mich schon so.
Ist ein bisschen Brainfuck.
Ja. Ja, gut, aber
Und
das wird das Nachtmahl ja wohl wahrscheinlich auch sein.
zieht einen ein bisschen runter, würde ich fast
Ja.
sagen. Nachtmahl ist Party. Also das ist
Okay.
echt ein Popcorn-Movie. Ja.
Also, okay, also obwohl Kunstfilm und kein Horrorfilm, ist Nachtmahl eher so das, was so konventionell ist irgendwie. Also,
Ist auf
wenn wir
jeden
jetzt
Fall,
hier,
den
also
kann
ich
man
bin ja
abfeiern.
eigentlich
Ja.
kein Fan von dieser strengen Trennung, aber das eine ist, wobei es beides halt Arthouse und es ist beides Popkultur. Es ist jetzt beides ja jetzt keine
Ja,
Videoinstallation. Es sind ja immer noch
das Tolle
Filme.
ist, dass also das gerade beim Nachbar, der schert sich auch gar nicht darum.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du jetzt schon keine Zeit mehr, Fabian, richtig?
Genau, das war's, glaube ich, jetzt.
Gut, dann danke ich dir. Sag an der Stelle dir Tschüss und gebe ab an mich selber in wenigen Minuten. Ciao.
Okay, ciao.
Ja, das war die dritte Folge über Pop. Zum Schluss noch ein, zwei Anmerkungen. Die beiden Filme, die wir nicht mehr haben besprechen können, waren einmal The Lobster von Yorgos Lanthimos und Green Room von Jeremy Saulnier. Die beiden Filme habe ich im Rahmen der Fantasy Filmfest Nights gesehen, Mitte April, und die laufen jetzt regulär im Kino. Dazu schreibe ich ein, zwei Sätze in der im begleitenden Artikel unter www.überpop.de, wo ich auch die Trailer posten werde und noch ein paar andere Sachen zu der Folge. Nur noch dazu noch eine kleine Korrektur. Die Band, deren Song zum Schluss von Breaking Bad läuft und wo wir auch kurz reingehört haben, heißt Badfinger und nicht Bad Motorfinger. Bad Motorfinger ist ein Album von Soundgarden, das kann man ja schon mal durcheinander schmeißen. Und der Song heißt einfach nur Baby Blue. Und apropos Blue, nicht Jimmy Blue Ochsenknecht spielt in der Nacht mal mit, sondern Wilson Gonzales Ochsenknecht. Aber macht das irgendeinen Unterschied? Ich finde nicht. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, einen schönen Tag oder welche Zeit auch immer jetzt gerade ist. Vielleicht auch einfach gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart, und ich freue mich über jegliche Form von Feedback. Bis dann. Ciao.